Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich freue mich, dass uns heute der Schauspieler Boris Aljinovic besucht. Viele kennen ihn vielleicht noch als Berliner Tatortkommissar. Die Stimme kennt man von vielen Lesungen und von Hörspielen. Derzeit spielen Sie in Berlin Theater, Onkel Vanya im Berliner Schlosspark Theater, und Sie haben gestern Abend noch auf der Bühne gestanden. Tapfer, dass Sie heute kommen.
Ja, es ist ein bisschen früh, und da ich da ein bisschen laut bin, höre ich das auch. Die Stimme ein bisschen blöd.
Vorstellung hat man dann so bis 10:30, 11:15, je nachdem. Wie lange brauchen Sie, um runterzukommen vom Adrenalin?
Hängt von den Vorstellungen ab. Bei der Premiere dauert das den ganzen Abend. Bei jetzt einer normalen Vorstellung, würde ich mal sagen, bin ich so nach einer Viertelstunde oder so zurechnungsfähig.
Dann ist Vanya abgelegt.
Dann ist Vanya weg, ja, ja.
Das muss man auch, nicht? Sonst läuft man den ganzen Tag wie so ein Zombie rum, oder?
Na, der Vanya ist gar nicht mal das, was man, also was ich ablege, ist dieses Umarmen der Zuschauer mit einer Gegenerwartungshaltung.
Das heißt, jetzt sind Sie ganz hier.
Also ja, genau. Ich werde jetzt nicht bewertet.
Das will ich hoffen. Über diesen Onkel Vanya, übers Spielen, übers Zeichnen, übers Segeln, kurzum über sein Leben, werden wir in dieser Stunde mit Boris Aljinovic sprechen. Und ich hoffe, wir dürfen ihn dabei auch ein ganz bisschen kennenlernen und hinter die Rollen gucken. Onkel Vanya, das ist eine melancholische Komödie von Anton Tschechow. Lauter Menschen, die irgendwie im falschen Leben stecken, darüber bestürzt sind oder sehr verzweifelt, die aber auch nicht wirklich was tun, um aus ihrer Unzufriedenheit wirklich rauszukommen. Und meist liegt der Schwerpunkt der Inszenierungen auf der Melancholie. Und das dauert. Also so 4 Stunden für einen Onkel Vanya, das ist so die normale Theaterzeit. Im Schlossparktheater in Berlin ist die Betriebstemperatur höher. Da ist nach gut 2 Stunden alles vorbei. Und viel gelacht wird auch. Boris Aljinovic spielt die Hauptrolle, den Vanya. Wieso kriegen Sie das Stück so schnell rum? Ist das ein Onkel Vanya im Sprint?
Nee, das ist einfach... Wir sind ziemlich überzeugt, dass das Stück nie gemeint war, von Tschechow 4 Stunden lang zu sein. Es gibt Elemente im Text, die darauf hindeuten, dass das eine russische brutale Clownerie hier und da beinhaltet, musikalisch ist, dass die Sprache musikalisch geführt ist und dass wir dadurch auf eine Redezeit kommen wie im normalen Leben. Also man kann das normal reden, das Stück, und es wäre ein Familienabend unter 90 Minuten.
Weniger Seufzen. Der Tschechow selbst hat sich ja gewundert, dass man seine Stücke immer so ernst nimmt. Der wollte die ja als Komödien, oder?
Ja, ja, der war eher entsetzt, dass das so ernst genommen wurde. Und es verführt sehr dazu, weil die Texte so grandios sind. Das sind ja ganz offenbarende Botschaften von Menschen da gefangen. Aber die sind eben auch witzig, also pointiert und anmaßend und übergriffig, sodass da schon Tempo reinkommt, wenn man nicht nur bei sich ist. Und das sind ja auch alle Leute, die sind außer sich.
War das ein Ziel der Aufführung, mehr Lachen, also als die berühmte tschechowsche Melancholödie?
Ja, weiß ich nicht im Vergleich, aber der Anatol Breisa, der Regisseur, hat das ja auch neu übersetzt mit seiner ukrainischen Frau, die russischsprachig ist, und hat schon sehr viel Wert darauf gelegt, das sozusagen mit einem österreichischen Schmäh zu denken. Mhm. Also zu sagen, das ist jetzt auch nicht anders als ein Nestroy, das ist objektiv so lustig, wie die daneben stehen.
Dabei ist der Onkel Vanya schon bedauernswert. Er ist ja nicht grundlos traurig. Er schuftet auf einem Gut. Die Erträge gehen an einen berühmten Professor, der ihm überhaupt keine Beachtung schenkt. Und irgendwann merkt er, dass dieser tolle Intellektuelle, den er für eine Lichtgestalt gehalten hat, ein eitler alter Fatzke ist. Mhm. Das ist schon traurig. Das ist bitter. Mhm. Mögen Sie ihn eigentlich leiden, Onkel Vanya?
Nö. Also ja, ich kann ihn verstehen. Würde ich ihn leiden mögen. Also ich finde, die zentrale Figur für den ist wie für jeden Menschen die Mutter, die sozusagen ja auch diesen intellektuellen Professor für das Größte und Tollste der Welt hält und Vanya halt sagt, du taugst doch gar nichts. Also bist du ja überhaupt nicht tauglich für irgendetwas.
Aber habe ich das richtig verstanden? Sie spielen eine Figur, die Sie eigentlich nicht leiden mögen?
Nee, das muss ich ja nicht. Also ich meine, ist ja nicht, wie sagt man jetzt, kulturelle Aneignung, jemanden zu spielen, den man nicht mag. Ich darf das.
Ich dachte, man findet immer so ein Krümelchen, wo man denkt, ja, das verstehe ich.
Ich kenne natürlich das System, dass ich sage, ich bin sozusagen so in einer Scham gefangen durch mich selbst, dass das hochdepressive Züge hat, was dieser Mensch hat. Und das kenne ich und das möchte ich natürlich gar nicht im Leben haben.
Das ist eine neue Übersetzung, dieser Onkel Vanya. Ein Sehnsuchtsort für die Leute auf dem Landgut ist Charkiw.
Ja.
Ausgerechnet Charkiw in der Ukraine.
Ja.
Können Sie verstehen, dass ich da zusammengezuckt bin?
Ja, natürlich. Ich meine, wir hatten dann in Hamburg...
Da haben Sie es auch gespielt in Onkel
Vanya? Genau, wir hatten das einen Tag nach Kriegsausbruch, hatten wir den ersten Probentag, als wir das damals das erste Mal angingen. Und das war nicht... Also, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Wir machen einen Tschechow, aber wir sind mitten in einem emotionalen Feld von Schrecken. Also, da, jetzt ist eine Gewöhnung eingetreten, aber die sind da in der Ukraine, in Charkiw und...
Da hat man einen Eismoment auf der Bühne, nicht? Wo man einen Moment vielleicht auch gar nicht weiß, was man machen soll.
Ja, ja, und es gibt dann ganz viele Fragen, die sagen, was ist denn im Stück eure Haltung zu der Situation gesagt, wo wir sagen, ja, wir singen halt ukrainische Lieder. Nun wissen wir ja auch, dass die Ukraine selber schon das geahnt hat. Und also die Spannungen sind ja nicht neu gewesen, sondern dann eben explodiert.
Na, ich dachte, man hätte vielleicht den Ort ändern können, einen anderen nehmen.
Wollten wir weniger nicht.
Okay. 40 Vorstellungen spielen Sie jetzt in Berlin en suite jeden Abend bis auf Montag. Das ist der Sonntag von Theaterleuten. Alles wird genau geprobt, damit man beim Publikum jeden Abend die Präsenz hat. Die sehen es jeden Abend zum ersten Mal. Mhm. Für Sie ist dann die 40. Repertoirevorstellung. Mhm. Geschieht eigentlich mal was Unerwartetes? Dürfen, müssen Sie mal improvisieren, weil was nicht so läuft wie verabredet?
Ja, es ist ja ein öffentlicher Raum. Also das heißt, neulich klingelte ein medizinisches Gerät. Das war gar nicht mal ein Handy, das war so laut von einem Zuschauer. Dann unterbricht man, guckt freundlich und lässt ihn gewähren und fängt wieder an. Oder die Situation läuft auch mal schief. Ich mag das, auch wenn es nicht zum Stück gehört, wenn es denn im Publikum sichtbar ist. Warum? Und wenn dann der Professor sagt, er hat irgendein lustiges Wort verdreht. Und das haben wir alle mitgekriegt. Und dann ist halt eben, dann ist das halt eine öffentliche Situation. Alle wissen ja, was da passiert.
Oder man nimmt was auf oder ein Kollege stolpert überraschenderweise und muss dann mitspielen.
Und natürlich ist es so, dass wir durch die Regie, also durch die Arbeit an uns, da haben wir ein enges Spielfeld wie Noten, aber dazwischen sind wir ja auch gefragt zu jazzen, damit es frisch bleibt.
Sonst wäre es ja auch langweilig, nicht?
Der Gedanke muss ja frisch kommen. Mhm. Also wie organisieren wir uns? Und da ist das A und O gar nicht die Regie, sondern das Vertrauen untereinander als Partner. Also
wir werden uns zu helfen wissen.
Wir werden uns zu helfen wissen. Also wenn ich jetzt Dagmar oder Marc auf der Bühne angucke und wir sind wach, dann wir dürfen auch uns sportlich treiben ein bisschen, damit wir wach bleiben. Herausfordern im sportlichen Sinne. Oder die Helen, die ich als Tochter habe, wenn ich der erzählen muss, diesen Blödsinn, ist Vanya betrunken und kriegt eigentlich nur noch Worte raus, die keinen Sinn mehr machen. Und jeden Abend muss sie fast lachen. Und mein Sport ist es zu sagen, später. Und wenn ich das gut kriege, naja, dass man da frisch bleibt.
Mhm. Boris Aljanovic, die spielen viel Theater, klassisches, komödiantisches, bunt gemischt, dazu Film und Fernsehen. Und das alles schon ein paar Jahrzehnte. Ich frage mich immer, ob bei einem Schauspieler, ob jede Rolle irgendwie so einen kleinen, ich sag mal, Abdruck im Körper hinterlässt, sowas Bleibendes. Mhm. Oder gilt Vorstellung rum, vorbei?
Nee. Also es passiert ja was ich erst viel später also verstanden habe. Wenn ich jetzt so zum Beispiel im Renaissance-Theater Klaus Mann gespielt habe, der jeden Abend darüber redet, wie schrecklich die Welt ist, welche Hoffnungen er hat und wie gerne er am liebsten sein Leben beenden möchte, das ist dann irgendwann sozusagen eigenen Gedankengang. Man denkt ja diese Gedanken wie in einer Schleife. Täglich, täglich, täglich bis zur Premiere, täglich auf der Bühne. Da bleiben Gedanken hängen.
Und irgendwann geht man joggen und so eine kleine Szene kommt wieder hoch und hat einen auch beeinflusst.
Naja, es kommen Antworten, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, dass man den Gedankengang, ich bin zu alt, das bringt gar nichts mehr, ich habe eigentlich Todesangst, mein Leben ist vorbei. Und dann sitzt man irgendwann in der Küche und hat irgendeine Diskussion mit Freunden und sagt, naja, eigentlich bin ich ja auch schon also so alt, dass ich dann sage, was bleibt mir noch, 13 Jahre vielleicht? Aber letztlich merkt man, dass man das zitiert. Und das ist nicht gut.
Wissen Sie was, bleiben Sie noch eine Weile bei uns, Boris Aljinovic. Wer in andere Rollen schlüpft, der lernt ja auch Dinge dazu, die er möglicherweise im normalen Leben nie gemacht hätte. Genau. Also reiten, schießen, operieren, Flugzeuge fliegen fiel mir ein. Mhm. Was hätten Sie nie gemacht, wenn das nicht eine Rolle verlangt hätte? Ich hoffe, schießen.
Ja, schießen, nee, kam auch vor. Woanders, weiß ich wirklich nicht. Also, was hätte ich nie gemacht? Ich glaube, diese auf Gegenstände bezogenen Sachen sind gar nicht so interessant für mich. Sondern was hätte ich nie jemandem gesagt, als Mensch, was ich in einer Rolle sagen kann.
Beispiel?
Och, jeden Abend die Liebeserklärung an Jelena. Also einfach so sagen, Sie sind mein Glück, meine Liebe, mein Leben. Also das sind so Sachen, habe ich das mal im Alltag so einen Auftritt, dass ich sage, so, ich traue mich das jetzt so zu sagen?
Das weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Aber ich glaube, es sind eher die Sachen, die am meisten bewegen, sind ja die Worte.
Sie zeichnen auch sehr gerne und schon immer und auch wirklich gut, hat man mir erzählt. Wäre das Plan B gewesen, beruflich?
Das war eigentlich kurz mal interessant, in der Werbung zu arbeiten. So mit dem Zeichentalent, was ich hatte, kriegte ich da irgendwie einen Job. Und das war Berlin vor dem Mauerfall. Und nach dem Mauerfall kamen die in unsere Surferbude, die großen Bundesliga-Player für der Werbung. Und dann lernte ich ein bisschen das Geschäft kennen. Und da war ich dann eigentlich ganz froh, dass ich mich für ein anderes kreatives Fach an der Uni beworben habe.
Aber Sie zeichnen immer noch?
Ja, ja. Das Zeichnen ist eine Sache entstanden mit mit Paul, meinem besten Freund. Und seit 11 sind wir befreundet. Und da war Zeichnen irgendwie, das war unser Ding. Wir haben gezeichnet, wir haben Hörspiele gemacht, aber wir haben immer gezeichnet.
Ich habe mich auch gefragt, ein Kind, das den ganzen Tag zu Hause sitzt und still malt, das ist ja eine introvertierte Tätigkeit, zeichnen, malen, genau beobachten und dann eben der extrovertierte Schauspielberuf, raus sich zeigen, wie passt das zusammen?
Weiß ich nicht. Also, wenn Paul und ich gezeichnet haben, hatten wir ein Spiel, so ein grundlegendes, das hieß Mach was draus. Das heißt, der eine zeichnet die eine Hälfte eines Bildes, der andere macht es fertig und versucht, die Pläne zu durchkreuzen. Das heißt, das alleine Zeichnen ist natürlich sowas wie Ausarbeiten von einer Zeichnung. Das Kommunizieren damit oder das Kommunizieren wollen mit der Zeichnung, dem anderen was sagen wollen damit, das war eigentlich immer Bestandteil des Spiels. Das heißt, das Introvertierte war gar nicht so introvertiert.
Ihre Zeichnungen gehen so ein bisschen Richtung Cartoon, ne?
Ja.
Hilft das möglicherweise für sich selbst auch beim Rollenstudium, wenn einem eine Sache nicht so ganz klar ist, das male ich mir mal?
Ja, also das ist erstaunlich, dass ich dann feststelle, wann kann ich jetzt die Figur, die ich spiele, gut und schnell aus der Hand als Karikatur zeichnen, dann habe ich die verstanden, also emotional verstanden. Und es ist ja wie kann man das, was man fühlt, in ein Bild beschreiben?
Deswegen dachte ich, wenn man noch etwas nicht so ganz klar hat, ich mal das mal, was für eine Körperhaltung der hat, was für einen Gesichtsausdruck. Und dann kann ich es auch spielen.
Genau. Im Weg steht dem, dass es nicht ganz so, dadurch, dass ich halt so ordentlich, in Anführungsstrichen, die Linie Claire, wie Tim und Struppi halt eben so mit der äußeren Linie versuche, sauber zu zeichnen, ohne eine Vorzeichnung zu machen. Und ist es ein bisschen so, vielleicht sollte ich da mal eher Schmierfarben nehmen, wenn ich so ein Vanya versuche, ins Bild zu kriegen.
Kann auch missverstanden werden, wenn der Aljinovic auf der Bühne sich in der Ecke setzt und malt und mit Schmierfarben und da so rumstrichelt. Kann man auch falsch verstehen.
Weiß ich nicht, das ist ja dann wieder eine Inszenierungsfrage. Geht ja nur um die innere Auseinandersetzung, nicht die äußere. Das würde ich nicht, also mich auf die Bühne setzen und
malen. In der Probe, dachte ich eher.
Ja, das gehört sich nicht in der Probe. Ich finde das ja auch so wie in der Schule immer als Abwehrhaltung kritzeln und nicht zuhören, das
gehört sich nicht.
Gehört sich nicht. Es wird geduldet bei mir. Das ist sehr lieb von den anderen.
Mhm. Gehen wir mal zurück zum Jungen, Boris. Ja. Die ersten Theateraufführungen haben Sie auch zu Schulzeiten gespielt. Ja. Das sollen nachgespielte Stummfilme gewesen sein. Nachgespielte Stummfilme. Ja. Wenn das stimmt, mussten Sie ja da gar nicht reden.
Nee, da waren wir textfrei. Der kam ja dann als Titel dazwischen.
Das heißt, dann haben Sie sich so rausgerobbt vom introvertierten Zeichnen über die Stummfilme und dann auf der Bühne reden?
Nee, wie wir darauf gekommen sind, ist eine andere Geschichte. Das war halt, weil ja, wir interessierten uns so für die 20er und so. Aber mit Paul habe ich ja zu der Zeit auch Hörspiele gemacht, zu Hause. Also Platte auflegen und was erfinden. Das ist immer noch eine 10 Kilo schwere Kiste mit Musikkassetten.
Also als Teenager.
Genau. Mhm. Und von den ersten Kassettenrekordern an. Und daraus haben wir dann auch eine Show gemacht. Und da standen wir dann halt und taten so in irgendwelchen Punkläden so, als würden wir im Radio sein. Und das war sozusagen eine Live-Radio-Show. Mhm. Was man hier nicht so kannte, ist, dass das eine große Tradition in England hat. Und dadurch kamen wir mit Engländern zusammen. Also es gab diese Live-Radio-Shows, gab es auch hier, aber das waren dann halt eben diese Shows mit Peter Sellers und so, die nannten sich die Goons. Und die waren halt eben die Vorläufer von unseren absoluten Helden, nämlich den Monty Pythons zu der Zeit.
Danke für die Brücke. Da wollte ich so ein bisschen hin, denn Sie haben in den ja neurotischen, schwer schrill alternativen Westberliner Spät-70ern, 80ern englischsprachiges Theater gespielt, Berlin Play Actors. Wieso das? Konnten Sie so fantastisch Englisch?
Gar nicht. Ich hatte dieses Schulenglisch ja nicht richtig verknuspert, aber ich kannte alle unregelmäßigen Verben. Und durch diese Auftritte in diesen Galerien und so, wo wir da so, waren wir plötzlich mit denen in Kontakt und dann sagten die, jetzt übernimmst du hier eine Rolle in Oscar Wildes Bunbury, also Importance of Being Earnest.
Aber das ist doch richtig Hochenglisch.
Genau, also den ersten Satz, der war dann, Cecily, surely such a utilitarian occupation as the watering of flowers is rather Malden's duty than yours. So, Das war mein Auftritt. Especially in moments when intellectual pleasures und so weiter und so fort.
Das wird mir jetzt zu schnell, aber es hat schon eine gewisse stiff upper lip, ne?
Genau. Und das musste ich dann halt eben nicht nur sagen, sondern auch verstehen. Und dann habe ich mit denen, bestimmt 4 Jahre zusammengearbeitet, bis die Mauer fiel. Und dann war mir relativ klar, dieses wilde Leben, das sie so schön beschrieben haben, wird jetzt eine andere Zeit, also die Stadt wird eine andere Zeit erleben.
Und in dieser anderen Zeit haben Sie das Ganze nochmal auf eine hochseriöse Grundlage gestellt. Sie sind nämlich nochmal auf die Schauspielschule gegangen und dann noch auf eine der wirklich renommiertesten, die wir in Deutschland haben, auf die Ernst Busch hier in Berlin. Aber eigentlich waren Sie doch schon Schauspieler damals, oder doch nicht?
Ich habe das nie so für mich definiert. Also ich habe gedacht halt eben, wenn das jetzt dieses Freak Berlin was anderes wird, in Deutschland braucht man für alles einen Führerschein, dachte ich mir. Und deshalb brauche ich jetzt ein Studium und ein Diplom.
Die Busch wird sich freuen, wenn Boris Aljinowitsch sagt, ich brauchte bei Ihnen einen Führerschein und den habe ich da gemacht.
Genau, das war natürlich, ich wusste ja nicht, was mich da erwartet, das konnte ich nicht bewerten. Im Nachhinein bewerte ich es, also das, was für ein Geschenk diese Ausbildung war. Aber das wusste ich ja nicht, nur war mir klar, ich kriege ein Diplom.
Ganz pragmatisch.
Jo.
Boris Aljinowitsch spielt und zeichnet lieber, obwohl im Onkel Vanya, den er derzeit spielt, da singen sie ja auch. Mhm. Und wenn ich es richtig gehört habe, ich glaube sogar die vermaledeite Mittelstimme, wo es die Töne am schwersten zu finden sind. Mutprobe, singen?
Ja, Mutprobe, singen. Also das ist wirklich nicht mein Strong Suit, wie man so sagt im Englischen. Also nicht das Dickste, was ich drauf habe, aber es geht halt.
Ich fand das tapfer. War nämlich wirklich Mittelstimme. Das ist echt schwer, die Töne da zu finden. Oben und unten kann jeder. Oder fast jeder.
Aber die anderen sagen mir, ich treffe die Töne und ist okay.
Dann ist okay. Im Theater haben Sie ja das Adrenalin des Live-Moments. Es kann im Prinzip jeden Moment was schiefgehen. Mhm. Das ist auch der Reiz. Aber so richtig bekannt wird ein Schauspieler durch Film und Fernsehen. Mhm. Bei Ihnen war das auch so. Popularitätsschub kam durch den Tatortkommissar, den Sie 14 Jahre gaben. Sie waren ein sehr gegensätzliches Team. Sie, der Felix Stark, sensibel, alleinerziehender Papa. Der andere, Dominik Rake, etwas weniger sensibel, ziemlich raubeinig. Ich frage mich, was bedeutet das, so eine Rolle, 14 Jahre lang, zweimal im Jahr Tatort?
Also erstmal ganz pragmatisch ist das ein super Job, weil ich in 3 Monaten arbeiten ein ganz tolles Jahresgehalt bekomme. Das ist erstmal ganz pragmatisch. Mhm. Die Regelmäßigkeit ist eine große Stabilität. Dann ist es interessant inhaltlich. Also ich hatte von Krimis gar keine Ahnung und mich hat auch die Krimiliteratur überhaupt nicht interessiert. Also als Jugendlicher habe ich alles Mögliche gelesen, aber keine Krimis. Das heißt, es war erstmal zu entdecken. Was ist dieses Phänomen Tatort? Und Krimi, was ist das Erzählen über eine Stadt und was sind unsere Geschichten?
Hatten Sie eine Lieblingsleiche?
Nö, nur Lieblingskollegen.
Die leben alle noch. Jo. Der Abgang des Berliner Teams, der war ein bisschen abrupt. Immerhin dürfen Sie ja jetzt auch mal, habe ich mir gedacht, der Mörder sein. Ja. Denn man engagiert doch nicht jemanden, der 14 Jahre lang den Kommissar gegeben hat, so im freien Schauspielgewerbe als Mörder oder als Verdächtigen. Kurzum, die schönen, die bösen Rollen kriegen Sie dann doch erst jetzt.
Vielleicht, ja. Also das ist ja eine Überraschung, wenn ich eine Rolle kriege für mich. In jedem Fall. Ich habe mir den Film nicht ausgedacht, ich habe mir nicht ausgedacht, wer mitspielt oder worum es geht. Ich kriege ja das Angebot.
Mhm. Und ich bestimme. Aber stimmt, das nicht. Ein Tatortkommissar wird nicht angefragt als Mörder, oder?
Doch, ich war jetzt in ganz.
In der Tatortzeit?
In der Tatortzeit, nee, glaube ich nicht. Mhm. Aber jetzt war ich in Wismar und habe da einen Menschen umgebracht und saß im Verhör meinen Kollegen gegenüber, die das spielten, was ich 14 Jahre gespielt habe. Und es war sehr witzig, es war sehr schön.
Macht auch mal Spaß, die andere Seite.
Naja, du bist ja der Böse. Du kannst ja machen, was du willst.
Sie sind ja auch öfter, Boris Aljinowitsch, einfach mal weg. Ja. Sie segeln leidenschaftlich, so richtig große Turns. Mhm. Erzählen Sie mal, was gibt Ihnen das?
Das ist eine Frage. Jetzt im Moment bin ich wenig gesegelt. In Corona war das Schiff viel an Land. Was bedeutet das? Was ist der Versuch? Was will ich mir da beweisen? War eine Frage dann. Aber ich glaube, ich wollte mir... was ist das auf See, was ich geschenkt bekommen habe? Wenn ich alleine war, und das war jetzt ja gerade ein Song aus Island lief, vor der isländischen Küste, war das so, ich war so zufrieden mit der Aussicht, dass das hier das gewesen sein kann. Mhm. Das war... Auch, es gab gar keinen Anlass zur Angst, es war alles richtig, aber natürlich kommt man dann so. Und
da sind die Wellen manchmal hoch, also isländische Küste, es gibt bequemere
Segelreviere. Und da gibt es auch keine Rettungsmöglichkeit so richtig, also ist alles ein bisschen komplizierter.
Segeln Sie einhand?
Da war ich einhand, ja. Aha.
Sie sind aber auch mal mit dem Teenager-Sohn auf einem großen Turn gesegelt, genau. Nur mit dem, ja. Mit dem Sohn, und Vater und Sohn zum Abi. Das ist ja... enger Raum, ja. So ein Segelschiff. Und dann mehrere Tage Papa und Sohn aufeinander angewiesen. Ja. Das kann die Sache sein oder das Fiasko?
Naja, die Isländer haben dann gesagt, als wir da ankamen, das ist ja eine Mannwerdetour. Und ich dachte so, aha.
Mannwerdetour?
So ähnlich, keine Ahnung. Ja, das sagten die. Und zwar nicht nur einer. Und ich fand es halt eben spannend, dass das mein Sohn gesagt hat, ich bin so mutig und mach das mit. Ich will das auch. Also diese Auseinandersetzung miteinander zu suchen und das Konkurrenzverhältnis Vater und Sohn abzubauen, indem er dann irgendwann, wenn ich erschöpft bin, einfach auch sagt, was wir machen.
Das heißt, der Sohn hat die Mannwerdetour dann auch angenommen?
Ja, also es war jetzt nicht aufgezwungen. In dem Sinne, denke ich, aber darüber kann man ja auch nochmal sagen wir mal, therapeutisch nachdenken, ob das wirklich so war.
Das machen Sie dann unter vier Ohren und nicht genau. Hier. Aber Island, da fragt natürlich die Nordlandliebhaberin in mir, haben Sie Polarlichter gesehen? Gab es Wale? Gab es auch mal Sturmstärke 8?
Acht sowieso. Das kommt davor, das ist gar nicht so schlimm, finde ich. Aber ja, wir wollten dann ja nach Grönland rüber. Das ist auch nur 3 Tage. Bei gutem Wetter auch kein Ding. Wir hatten nicht genug Diesel mit, wir dachten, wir hätten mehr Wind. Und dann fuhren wir mal los und hatten die Musik laut an und tanzten an Deck unter den Polarlichtern auf spiegelglattem Meer. Dann blieb der Wind aus und dann legten wir uns hin, machten die Segel auch runter, weil die klapperten nur noch, es klappert dann alles. Und dann machte es und dann waren da halt so ein paar Blauwale mit diesen riesigen Flossen um uns rum und tauchten da so auf und ab und bliesen aus und so. Dann sahen wir oben den Vendée Globe, das ist so ein bisschen wie so ein Boris Herrmann, das war nur ein Holländer, der mit seinem gelben Schiff bei so wenig Wind, natürlich 40 Jahre Bauunterschied, uns einfach stehen ließ. Mit null Wind machte der irgendwie 10 Knoten Fahrt und war dann da und dann mussten wir umkehren, weil wir zu langsam waren für den nächsten Sturm.
So. Aber die Augen leuchten. Sie müssen noch mal durch den Sturm, irgendwann.
Ja, na klar.
Boris Eichinowitsch, der Schauspieler, besucht uns heute. Und Ihre Stimme, die kennen sehr, sehr viele von zahlreichen Lesungen, von Hörspielproduktionen. Sie kennen also neben dem Theaterbetrieb und Film- und Fernsehzirkus auch so ein kleines, wunderbares, popeliges Bonsai-Studio wie hier. Was mögen Sie an der Arbeit ausschließlich mit der Stimme?
Das ist, ich habe ja schon erzählt, diese Hörspiele, die wir als Kinder gemacht haben, waren ja im Prinzip Hörspiel-Grunderfahrung. Und das Vorlesen, das hat eine Weile gedauert, bis ich das so mir strukturieren konnte. Also zum Beispiel bei einem Hörbuch war ich am Anfang sehr überfordert, wie ich mir das, die Vorbereitung einteile. Und wie liest man vor? Also es war dann ein bisschen schwierig, weil ich sonst gewohnt war, mir Sachen auszudenken im Kinderzimmer und selbst zu erfinden.
Aber man kann natürlich auch ganz viele sein. Sie haben zum Beispiel die Scheibenwelt von Terry Pratchett fürs Hörbuch eingelesen, Fantasy. Und da waren sie alle. Mhm. Also dieser ganze Multikulti-Fantasy-Zirkus mit der eigenen Stimme.
Ja.
Wow.
Danke. Ja, diese vielen Stimmen. Das ist natürlich eine Fähigkeit, die kommt da aus dem Kinderzimmer, weil wenn wir unsere Hörspielgeschichten gemacht haben.
Die auf Kassetten noch.
Genau, dann war es natürlich so, dass wir monumental werden wollten, wie die Filme, die wir mochten. Und dann brauchte man halt eben mal schnell 40 Mexikaner oder irgendwelche anderen Figuren. Und so gibt es einen Fundus von Stimmen, die wir können.
Naja, und die Kiste, haben Sie vorhin gesagt, wiegt 10 Kilo. Das heißt, Sie hatten viel Hörspielerfahrung mitgebracht, die Sie als Kind schon gesammelt haben.
Genau.
Wo ist die Kiste heute?
Die steht im Arbeitszimmer oben auf dem Regal. Ich habe dann immer ein bisschen was habe ich digitalisiert. Mittlerweile ist ja auch dann habe ich, CDs ist ja auch schon out.
Lassen Sie uns nochmal beim Metier Hörspiel bleiben. Wenn man alle Stimmen, Tiere, Menschen, Elfen, Strolche, alles in einer Rolle macht. Ist das die größte Gaudi ever oder ist man abends einfach bloß heiser?
Heiser nicht, aber total. Also das Hirn ist dann so auf Walnussgröße, fettig und klein, da kann ich nicht mehr. Das ist sehr, sehr so, weiß ich nicht. Also wir machen halt eben schon dann Arbeitstag im Studio und dann geht auch nicht mehr Lesen erfassen. Gestalten und spielen, das ist sehr anstrengend.
Es ist ja auch eine ganz besondere Art von Konzentration, also wie Oboe spielen, alles durch ein kleines Rohr, was man mitteilen will. Denn das, was ein Schauspieler nicht eigentlich ausmacht, aber das, was ein Schauspieler auch ausmacht, man kann sehen, wie der sich bewegt, man kann hat eine körperliche Vorstellung von ihm, alles weg.
Naja, das ist nicht das Problem, dass der Körper macht das. Ich kann ja auch mit Ihnen hier sitzen und die Füße sind nicht still und ich ruckel ein bisschen auf dem Stuhl hin und her und wir beide machen ja Gesten, die der Hörer nicht sieht. Der Gedanke ist aber ja so wichtig, dass man weiß, was man sagt oder wie. Das ist jetzt im spontanen Gespräch mir auch noch nicht so 3-4 Sätze vorher klar. Wie ist das bei Literatur? Wenn ich was lese, Ist das ein Satz, der... Tja, ist das ein Thomas-Mann-Konstruktsatz? Macht auch Spaß. Aber da habe ich auch festgestellt, als ich da Felix Krull las als Hörbuch, wenn ich nicht über die Satzstruktur mehr nachdenke, sondern statt des fugenhaften Baus von 47 Nebensätzen versuche, in einen Bogen zu denken. Jemand, der so lange Sätze macht, ist wirklich ein Hochstapler. Und das war großartig. Dann war Thomas Mann weg und der erzählende Krull war da und sagt halt eben einen Nebensatz nach dem anderen, um sich aufzubauschen. Und diese Vorgänge sind dann die spannenden.
Herr Ajinovic, die sich aufstapelnden Nebensätze, die sagen, das muss ein Hochstapler sein, die werde ich jetzt nie mehr vergessen.
Ach, super.
Aber ich merke, Hörspiel nur über die Stimme zu gehen, ja, ist eine ganz, ganz besondere Art von Konzentration. Dankeschön, ja, dass Sie uns das auch noch erzählt haben.
Schön.
Boris Ajinovic ist derzeit und noch bis Oktober als Onkel Vanya auf der Bühne des Schlossparktheaters in Berlin zu sehen. Mit dem Regisseur, mit Anatol Preisler, hacken Sie noch was aus derzeit? Ist das schon spruchreif oder wird da große Geheimniskrämerei drum gemacht? Was machen Sie da mit ihm?
Also die geschäftliche Situation heißt ja ganz oft in unserem Gewerbe, wir haben volle Zuversicht, aber keinen Vertrag. Also... wir arbeiten dran und gucken, wo wir da hinkommen.
Sie schreiben was?
Wir schreiben. Auch das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und der Dieter Hallervorden hat sich das angeguckt und gesagt, ja, go, go, go. Also da kann es auch sein, dass wir noch scheitern, aber ich glaube nicht.
Schöne Formulierung. Alle Zuversicht, aber noch keinen Vertrag. Dann wünschen wir, dass das irgendwann vertraglich sicher ist und freuen uns drauf. Eines muss ich noch wissen, Herr Ajinovic. In Vorbereitung unseres Gesprächs hat Sie eine Kollegin schon ein bisschen befragt. Und da hat sie dann spontan nach den drei Dingen für die einsame Insel gefragt. Und heraus kam so ein Mehrfachwerkzeug und Seile. Okay, dachte ich, was Handwerkliches kann immer nützlich sein für einen geübten Segler. Und dann kriegen Sie das Schiff wieder flott und kommen weg von der Insel, sehr praktisch. Aber wozu eine große Salami?
Es gibt so Bilder, die man sich im Kopf macht. Also wenn man, das, die Frage ist ja einsame Insel, aber es gab irgendwie unlängst so ein Gespräch. Was würdest du dir, was wäre dein Raum, wo du als Erwachsener dich sicher fühlst? So ein Spiel. Und dann war das irgendwie so, tja, kam so ein Rucksack, eine Schnur, Taschenmesser und natürlich meine Salami. Das brauche ich. Ich brauche meine Salami. Ja, das ist einfach nur so. Also ich kann es nicht begründen. Ich liebe gute Salami.
Ich bin ja auch ein bisschen pragmatisch und dachte, Salami ist salzig. Dann ist er gestrandet auf der einsamen Insel, isst was Salziges, muss noch mehr trinken und stirbt noch früher. Ja, das ganze Meer leer trinkt.
Nee, es hat was damit zu tun, dass er das innere Sicherheitsgefühl an so Symbolen hängt. Und dann sage ich halt eben, das ist jetzt, ich brauche mein Quietscheentchen, warum auch immer.
Boris Ajinovic, wenn ihn jetzt gut meinende Menschen Salamis schicken, dann bin ich nicht schuld.
Nee, bitte, das ist Lebensmittel.
Lieber
sind,
nicht.
Nein, das sind...
Wir wehren es gleich
Blumen
ab.
Mag ich gerne.
Okay, ist hiermit abgewehrt. Die Salami kommt nicht. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute hier in Berlin zum Weiterspielen und ich wünsche Ihnen alles Gute für alles, was Sie noch vorhaben und dass Sie so fröhlich und reflektiert dabei bleiben.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Schön.